Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie zuhören und schön, dass wir heute gemeinsam Künstlern beim Scheitern zuschauen können. Und das ist alles andere als hämisch gemeint, im Gegenteil. Thomas von Steinecker hat ein ganzes Buch gefüllt mit Episoden über Künstler, die vor ihren Werken oder auch an den eigenen Ansprüchen scheitern und kapitulieren. Ende offen, das Buch der gescheiterten Kunstwerke heißt es. Und André Bitoff erzählt in seinem Roman Leben bei windigem Wetter von einem Schriftsteller, der glaubt, in einer Schreibkrise zu stecken. Was man an diesem Roman erfahren kann, vermeintliches Scheitern und tatsächlicher Erfolg können auf erstaunliche Weise zusammenhängen. Insofern ist es doch ganz passend, dass der heutige Büchermarkt mit einem Erfolg beginnt. Gerd Loschütz, der wurde für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks am Wochenende mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis geehrt. Dieser Preis wird vom Deutschlandfunk gemeinsam mit der Stadt Braunschweig vergeben. Gerd Loschütz erzählt in Besichtigung eines Unglücks von einem historischen Zugunfall, der sich im Dezember 1939 bei Genthin ereignete. Vor allem aber ist Besichtigung eines Unglücks ein Roman, der über versehrte Kriegs- und Nachkriegsbiografien erzählt. Vielleicht haben Sie am Wochenende ja die zweistündige Preisverleihungssendung gehört, in der Loschütz noch einmal ausführlich gewürdigt wurde. Gerd Loschütz, der 1946 geboren wurde und das übrigens auch in Genthin. Lassen Sie uns hier nochmal hineinhören in die Dankesrede, in der Loschütz unter anderem darüber gesprochen hat, welche Bedeutung seine Nachkriegskindheit für sein hat. Eine Kindheit, die vor allem durch eine Erfahrung bestimmt war, die des Verlustes.
Dass auf die Dinge kein Verlass ist, gehört, wie vielleicht bei allen, die in ihrer Kindheit die Erfahrung von Verlust gemacht haben, zu meiner Grundüberzeugung. Die Dinge können verloren gehen, Orte kann man verlassen, Menschen können sterben, Gegenstände können zerbrechen, Häuser können einstürzen, Straßen verlegt werden, Liebende können sich trennen, Abmachungen können für null und nichtig erklärt werden. Oder die Dinge gehen gewaltsam verloren. Nicht durch Wandel, sie verändern ihren Charakter und ihr Gesicht. Dann ist es die Zeit, die ihnen so unmerklich, dass die Auswirkungen erst im Nachhinein erkennbar sind, Gewalt angetan hat. Eines Tages steht man davor und stellt fest, dass das, was man kannte, etwas anderes geworden ist, dass anstelle des Bekannten, das man wollte, etwas Fremdes, das man nicht will, da steht. Nein, verlass es nicht und bleiben es nicht. Umso wichtiger das Aufheben in der Sprache, in der Zählung, die bei Gelingen das Flüchtige festzumachen vermag. Nicht auf Dauer, aber für eine gewisse Zeit.
Und welchen Weg die Sprache bei ihm nehmen muss, das hat Gerd Loschütz ebenfalls beschrieben und damit auch die vielen Jahre erklärt. 20 sind es, die zwischen dem Hörspiel liegen, das er über das Zugunglück von Genthin verfasst hat, und dem nun prämierten Roman.
Ich gehöre zu den sich häufig Notizen machenden Autoren. Früher landete alles, was mir aufhebenswert erschien, in kleinen, bei Ausflügen in der Innentasche der Jacke mitgeführten Vokabelheften. Ortsbeschreibungen und Porträts, Beobachtetes und Erlauschtes, Skizzen zu Erzählungen, Hörspielen, Filmen. Und irgendwann fiel mir auf, dass es dort blieb, dass ich das Aufgehobene nicht benutzte, bis ich es oft erst nach Jahren dann doch tat. Offenbar ist es so, dass die Dinge ablagern müssen, bis sie mir nicht mehr als angeeignet und von außen zugeflossen erscheinen, als Fremdmaterial, sondern als ganz und gar zu mir gehörend, als etwas in mir Gewachsenes. Erst dann, merke ich, habe ich die Sicherheit, frei damit umzugehen. Bei dem Selbstwahrgenommenen ist das so, und mehr noch bei dem Angelesenen oder aus Archiven Beschafften, dessen Protokoll und Aktensprache in etwas anderes überführt werden muss, in, sagen wir es ruhig, Literatur. Und dafür braucht es, da es mit Kürzen und Umformulieren nicht getan ist, Zeit. Klänge es nicht zu altbacken, würde ich sagen, reife Zeit. Notwendig ist eine belastbare Sprache, elastisch genug, Fakten ebenso in sich aufzunehmen wie die daran geäußerten Zweifeln. das Prasseln des Regens ebenso hörbar zu machen wie das Treppenknarren oder Laubrascheln. Eine Sprache mit einem eigenen, nur für die eine Geschichte gültigen Klang und Rhythmus. Nicht das Erzählte, sondern die Art des Erzählens ist es, was darüber entscheidet, ob das mitgeteilte Raum in den Köpfen der Leser beanspruchen und ihn über den Tag hinaus behaupten kann.
Das waren Ausschnitte aus der Dankesrede, die Gerd Loschütz anlässlich der Verleihung des Wilhelm Raabe Literaturpreises am Wochenende gehalten hat. Und der Roman Besichtigung eines Unglücks ist im Schöffling Verlag erschienen. 336 Seiten, 24 Euro. Wir kennen sie alle, oder? Diese Mammutprojekte, die nie fertig werden. Keine Sorge, um den Berliner Flughafen soll es an dieser Stelle nicht gehen, sondern um die schönen Dinge des Lebens, um Kunst, Architektur, Film und natürlich Literatur. Ein neues Buch von Thomas von Steinecker versammelt unter dem Titel Ende offen zahlreiche solcher gescheiterten Kunstwerke, so heißt es jedenfalls im Untertitel, von Michelangelo bis David Lynch, von Franz Kafka bis zu den Beach Boys. Die Facetten des Scheiterns sind vielfältig. Julian Ignatowitsch hat das Buch gelesen und mit Thomas von Steinecker über das eigene Scheitern gesprochen.
Fail again, fail better. Wieder scheitern, besser scheitern, schrieb bekanntlich der irische Schriftsteller Samuel Beckett. Und das Bemerkenswerte an dieser Feststellung, die dem neuen Buch von Thomas von Steinecker voransteht, ist ja, dass damit das Scheitern zur Norm und das Gelingen zur Ausnahme erhoben wird.
Und da ich auch schreibe und Filme mache, weiß ich, dass es so etwas wie das vollendete Kunstwerk oder das gelungene Kunstwerk eigentlich gar nicht gibt. Ja, es gibt nur Deadlines oder Momente, wo gesagt wird, jetzt ist aber Schluss und dann ist auch Schluss. Aber wenn es die nicht gäbe, würde man einfach immer weitermachen, weil es nie gut genug ist eigentlich in den eigenen Augen. Also so geht es mir zumindest.
Wieder scheitern, besser scheitern. Der Autor Thomas von Steinecker kennt das von sich selbst. Und so hat er dem gescheiterten Kunstwerk ein Denkmal gesetzt, in Form dieses mehr als 600 Seiten starken und aufwendig gestalteten Buches. Von Steinecker begreift das Scheitern darin nicht als tragischen Reinfall, sondern als Glücksfall für Publikum und Künstler gleichermaßen. Das macht er gleich im einleitenden Manifest klar.
Nichts darf aufhören, alles soll weitergehen. Kein Werk darf abgeschlossen sein. Vollendung ist der Tod und der Tod ist eine Zumutung. Wo ein Werk und die Wirklichkeit enden, beginnen unsere Fantasie und der Mythos. Der Möglichkeitsraum gehört dem Unfertigen. Das Träumen lassen wir uns nicht nehmen, wir lassen uns nicht unsere Träumer nehmen.
Träumer, Romantiker, zu früh Gestorbene, Genies und Wahnsinnige, darunter aber leider viel zu wenige Frauen. Von Steinecker lässt die Großen der Kulturgeschichte im ironisch bewundernden Plauderton, der an Bestsellerautor Florian Illies erinnert, lebendig werden.
Und natürlich die große Frage, die herumschwirrt im Raum, ist, was wäre, wenn? Ja, wie hätte das Kunstwerk denn ausgesehen, wenn es nicht gescheitert wäre? Und natürlich, ich glaube, jeder Mensch funktioniert so. Das, was man dann annimmt, ist immer ein Superlativ. Ist natürlich immer besser, größer und spannender als das, was es sehr wahrscheinlich geworden wäre.
Angefangen bei Meister Michelangelo, der regelmäßig riesige Projekte plante, dafür üppige Vorschüsse kassierte und dann nicht fertig wurde.
Im Glanz einer solchen Aura beginnen Fragmente zu leuchten.
Vorbei am Popalbum Smile der Band The Beach Boys, das an Frontman Brian Wilsons Drogensucht und der Konkurrenz der Beatles scheiterte und erst 37 Jahre später als Soloprojekt Wilsons teilverwirklicht wurde.
Ist das nun ein vollendetes Album oder einfach bloß eine zeitgemäße Interpretation der ursprünglichen Idee und ihrer Skizzen?
Bis hin zu Schriftsteller Franz Kafka, der mit seiner eigenwilligen Arbeitsweise, dem sogenannten System des Teilbaues, gleichzeitig kreuz und quer von vorne und hinten nie einen Roman vollenden sollte.
Kafka steckt fest. Als Romancier ist er ein Gescheiterter.
Man kann da durchaus von der Psychologie des Genies sprechen. Dieses Psychogramm, dass das häufig auftritt, ja. Leute, die einfach, glaube ich, an beiden Enden brennen und so schnell wie möglich, so viel wie möglich fertigstellen wollen und vieles bleibt dann auch einfach liegen. Nur das Spannende ist, dass was liegen bleibt, was gescheitert ist, ist ja trotzdem interessant, ja, ist ja trotzdem faszinierend, ist trotzdem oft ein Meisterwerk.
Von Steinecker zeigt dabei in seinen gut 75 Beispielen auch die Gründe des Scheiterns auf. Er sortiert diese in 4 Kategorien. Utopie.
Traditionell verweist man dabei auf den Himmel.
Tod.
Um Unsterblichkeit zu erlangen.
Größenwahn.
Eine gute Portion Verrücktheit und Selbstbewusstsein braucht es ja durchaus zum Kunstmachen.
Und Zufall.
Wobei der Erfindungsreichtum des Pechs unerschöpflich scheint.
Er geht mal analytisch vor, etwa wenn er, wie im Falle der deutschen Romantiker, die Idealisierung des Fragments erläutert, mal anekdotisch, wenn er die Freundschaft zwischen den britischen Künstlern William Morris und Edward Burne-Jones als Quell und Versiegen ihrer beider Kreativität beschreibt, und mal anarchisch, wenn er die gescheiterten Filmprojekte von Alfred Hitchcock, Werner Herzog, David Lynch oder Alejandro Jodorowsky, die an sich nichts miteinander zu tun haben, in einen Topf wirft.
Zum Scheitern führen viele Wege, sage ich mal, vielleicht mehr Wege als zum Gelingen. Natürlich ist es eigentlich wahrscheinlicher, dass ein Kunstwerk scheitert, als dass es gelingt. Und die Geschichte der gescheiterten Kunstwerke ist viel größer und umfangreicher als die Geschichte der gelungenen Kunstwerke. Nur sehen wir eben die gelungenen Kunstwerke.
Das Buch ist somit ein buntes, unvollständiges Sammelsurium des Scheiterns, nicht mit lexikalischem, sondern mit entdeckerischem Anspruch, stets unterhaltsam, im besten Falle erkenntnisfördernd und beides zugleich, wenn sich der Autor zu meinungsstarken Beobachtungen hinreißen lässt, wie im Falle der vielen unfertigen Prachtkathedralen, denen er eine Gemeinsamkeit attestiert.
Vielleicht führte ja der Weg nach oben immer schon in die Irre, wenn man unwillkürlich in einen Konkurrenzkampf um Größe und Macht trat, wo man doch eigentlich zu Gott wollte und Frieden suchte.
Etwas mehr von dieser tiefsinnigen Poesie anstelle einiger kurzer Erklärbeispiele hätte den literarischen Erkenntnischarakter noch verstärkt und auch in der Form hätte dem Buch streckenweise etwas mehr Komposition gut getan. Aber ja, recht hat Thomas von Steinecker, wenn er sagt, wer übers Scheitern schreibt, muss auch irgendwie selbst scheitern.
Es ist insofern intendiert gescheitert, beabsichtigt gescheitert.
Und insgesamt wieder scheitern, besser scheitern, sicherlich auf die bessere Art.
Julian Ignatowitsch war das über Ende offen, das Buch der gescheiterten Kunstwerke von Thomas von Steinecker. Das ist erschienen im Frankfurter S. Fischer Verlag, 608 Seiten, 35 Euro. Und auch wenn unser Rezensent jetzt nicht so ganz glücklich war, beim Blick auf Steinekers Band scheint doch eins allemal deutlich zu werden, im Scheitern, im Hadern mit den eigenen Ansprüchen, da steckt mindestens erkenntnisförderndes Potenzial. Und der Produktivität scheint es allemal zuträglich zu sein. Literarisch auf berückende Weise in Szene zu setzen, wusste diese Doppelsinnigkeit des Scheiterns der russische Schriftsteller Andrei Bitov. Bitov, 2018 im Alter von 61 Jahren verstorben, war ein Meister der Abschweifung. Abschweifung nicht um ihrer selbst willen, sondern als Widerstand gegen das Diktat des sozialistischen Realismus. Einen ästhetischen Widerstand also, den Bitov übrigens auch nach Ende der Sowjetära beibehielt. Mit seinem erfolgreichen Roman Das Puschkin-Haus wurde Bitov auch einem größeren Publikum hierzulande bekannt. Nun ist ein frühes Werk von Bitov in einer neuen Übersetzung erschienen. Leben bei windigem Wetter. Christoph Schröder hat das Buch gelesen.
Alles scheint perfekt. Mit Frau und kleinem Kind richtet sich der Schriftsteller Sergei in der Datscha seiner Schwiegereltern außerhalb der Stadt ein. Das Haus, das ihm früher stets geschmacklos vorkam, gefällt ihm plötzlich. Schon malt er sich lächelnd aus, welche Tätigkeiten ihm in den kommenden Tagen bevorstehen. Die Pflanzen vor den Fenstern zurechtschneiden, um Licht hereinzulassen, Brennholz spalten, vor allem aber den idealen Platz zum Schreiben finden. Sergei stellt im Obergeschoss einen Tisch und einen Stuhl auf, mit Rundumblick auf die Landschaft. Es könnte also losgehen mit dem neuen Projekt. Allein Sergei verspürt keine Lust zum Arbeiten. Zudem fühlt er sich bedrängt von der Enge des Dachs über ihm, abgelenkt vom Dröhnen des Windes und dem Knattern des Regens. Bereits nach kurzer Zeit hat der abgeschiedene Ort seinen Nimbus verloren.
War er in der Stadt jeweils am Morgen in einem Zustand der Ruhe und des Gleichgewichts? So war es jetzt umgekehrt. Er beruhigte sich erst gegen Abend, erwachte hingegen nach zu langem, willenlosen Schlafböse, übergeschnappt, fast krank. Seine Frau bekam einiges ab.
Von Anton Tschechow wird der Ausspruch überliefert, dass ein Schriftsteller, der nicht weiß, worüber er schreiben soll, eben über jene Schreibblockade schreiben solle. Andrei Bitovs alter Ego Sergei beherzigt den Ratschlag des Großmeisters mit Erfolg. Bitov selbst, so erläutert es Übersetzerin Rosemarie Tietze in ihrem Nachwort, kam im Sommer 1963 auf das Familienanwesen nordöstlich von St. Petersburg. Tietze selbst hat Bitov dort noch kurz vor seinem Tod im Jahr 2018 besucht. Bitov, seinerzeit 26 Jahre alt, hatte 1963 seinen Beruf als Ingenieur aufgegeben und wollte sich nun allein der Literatur widmen. Die Schreibkrise, die Bitov erfasste, hat er in eine wunderbar irrlichternde Erzählung verwandelt. Sergei gleitet förmlich durch die Tage, schwankt zwischen Gereiztheit und Kontemplation. Anstatt das Große und Ganze in den Blick zu nehmen, anstatt das umfangreiche Werk, das ihm offenbar vorschwebte, anzugehen, geht er ganz nah an die Dinge heran. Auf Spaziergängen mit seinem kleinen Sohn zählt er alles auf, was er gerade sieht. Die ästhetisch nicht sonderlich attraktive Umgebung, in der er sich befindet, sieht Sergei nun auf einmal mit anderen Augen.
Das vom Wind zerzauste Gras und im Gras die rostfarbene Pfütze und darüber die einsame, verkrüppelte Kiefer. Alles war Sergei lieb und wert. Der langsame, kaum abgrenzbare Übergang der Farbnuancen von Grün, Blau, Grau, die kaum fassbare Schönheit des Ödlands lösten in Sergei eine Art melancholischer Freude aus, ein angenehmes Bedauern, unklar worüber.
Leben bei windigem Wetter besteht aus zwei etwa gleich langen Teilen. Der erste ist der Bericht von Sergeis Schreibversagen am Tag, der zweite besteht aus Sergeis nächtlichen Tagebuchaufzeichnungen, die eine traumähnliche Atmosphäre mit einer beinahe fiebrigen Gehetztheit im Tonfall verbinden. Der erste Teil durfte in Russland bereits 1967 erscheinen, während die Tagebuchsequenzen erst 1986 in einem für den amerikanischen Markt bestimmten Buch publiziert wurden. Dabei gehört beides unabdingbar zusammen. Andrei Bitov war ein Schriftsteller, dessen Werk aus Abschweifungen bestand, die immer auch politisch interpretiert werden konnten. Soll heißen, wo der sozialistische Realismus die Bearbeitung von Themen aus dem Alltagsleben und der Arbeitswelt einforderte, sprengte Bitov dieses enge Korsett konsequent und mit einer anarchischen Verweigerungshaltung. So ist auch das Ergebnis von Sergeis vermeintlichem Scheitern in Wahrheit ein doppelter Erfolg des Autors Bitov. Sind doch nun gleich zwei literarische Werke unterschiedlicher Gattung, eine Erzählung und ein Tagebuch, entstanden. Das Tagebuch selbst besteht aus einer Mischung von philosophischen Grübeleien und Reflexionen über das Schreiben, die zwar instruktiv, aber nie geordnet daherkommen. Fusel und Gefasel, so hat die Kritikerin Sigrid Löffler einmal die vom Alkohol beflügelten gedanklichen Höhenflüge von Bitovs Erzählfiguren charakterisiert. Auch spart Bitov nicht an ironischen Attacken auf die sowjetische Schriftstellernomenklatura, so beispielsweise in einem imaginären Dialog mit einem Schriftstellerkollegen, der Sergei vorhält.
Wir, sagt er, sind vorwärts gegangen. Wir schaffen Gedankenliteratur, haben ein neues Koordinatensystem. Schleim dich nicht ran bei uns, ewig deine Gefühlchen und Sensibilitätchen. Du bist schon tot.
Aus heutiger Sicht muss man Sergei alias Andrei Bitov dankbar sein, dass er nicht bereit war, sich in ein literarisches Koordinatensystem einzufügen. Dieses schmale, kluge Buch ist dafür der beste Beweis.
Christoph Schröder war das über Andrei Bitov Leben bei windigem Wetter. Aus dem Russischen übersetzt hat den Roman Rosemarie Tietze. Surkamp Verlag, 152 Seiten, 20 Euro. Und eine traurige Nachricht hat uns am Wochenende bereits ereilt. Die spanische Schriftstellerin Almudena Grandes ist mit nur 61 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Grandes galt als kritische Chronistin spanischer Vergangenheit, zuletzt mit einem Romanzyklus über den Widerstand gegen den Frankismus. Unsere Kollegen von Kultur heute haben Almudena Grandes verabschiedet. Sie können das Nachrufgespräch in unserer Audiothek nachhören. Und das war der Büchermarkt. Hier geht es weiter mit Forschung aktuell. Einen erfolgreichen Tag. Und Sie wissen ja, auch das kann vieles bedeuten, wünscht Wiebke Poromka.